Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Mehr Drama wagen. Das will in diesem Jahr das Berliner Theater treffen. Gestern wurde es feierlich eröffnet. Ein neues Format für neue Stücke bei Deutschlands wichtigstem Theaterfestival. Und auf ein solches Stück, in dem eine Frau urplötzlich die deutsche Sprache verlernt, schauen wir gleich genau im Gespräch mit der Autorin Sharon Dodua Otu. Außerdem sind wir beim Heidelberger Stückemarkt, wo Kanada das diesjährige Gastland ist. Einblicke in eine sehr besondere Theaterszene, auch die gibt's heute hier in Rang 1. Seit gestern Abend ist der Vorhang geöffnet beim Berliner Theatertreffen. Das wichtigste Festival des deutschsprachigen Theaters versammelt nicht nur die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres, sondern widmet sich seit jeher auch dem Neuen, insbesondere der neuen Dramatik. Und da gibt es in diesem Jahr ein neues Format mit dem Titel Mehr Drama, bei dem bekannte DramatikerInnen aufstrebende KollegInnen und ihr aktuelles Stück nominieren. Und wenn da eine Autorin eingeladen wird, die eigentlich selbst längst zu den Etablierten gehört, die zum Beispiel als erste schwarze Autorin 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, die aber tatsächlich noch nie vorher fürs Theater geschrieben hat, dann freuen wir uns besonders, Sie hier in Rang 1 begrüßen zu dürfen, Sharon Dodua Otu. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, es gibt tatsächlich bislang 2 Romane von Ihnen. Der zweite ist gerade diese Woche erschienen. Es gibt Novellen, Kurzgeschichten, Essays. Aber es gab bisher kein Theaterstück. Jetzt schon On the Right Side, auf der rechten Seite heißt es, nicht etwa auf der richtigen Seite, könnte man auch denken. Warum war jetzt für Sie die Zeit gekommen, fürs Theater zu schreiben?
Ich habe mich immer für Theater interessiert. Als ich Deutsch gelernt habe, ich fing damit an, als ich 13 Jahre alt war. Ich bin ja in London geboren und aufgewachsen. Da sind Theaterstücke fürs Deutschlernen besonders gut, weil das so mündliche Sätze sind. Und wir haben Sachen wie Der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt gelesen oder viele Stücke von Bertolt Brecht. Also ich habe immer mehr wieder ausprobiert. Ich habe neulich mit dem Staatstheater Braunschweig zusammengearbeitet und es gibt ein Stück, das heißt Sturm. Das ist so eine Art Überarbeitung von William Shakespeare. Ich habe auch mitgewirkt an Reigen von Jana Ross, also geschrieben von Arthur Schnitzler, aber in Jana Rosses Inszenierung. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dieses Theaterstück On the Right Side, auf der rechten Seite geschrieben, um etwas zu verarbeiten, was ich gerade durchgemacht hatte. Vor 2 Jahren habe ich das geschrieben. Das lag irgendwie in der Schublade. Und ich kann nicht sagen, jetzt war die richtige Zeit, ins Theater zu gehen, weil das kam zu mir sozusagen. Also Sascha Marianne Salzmann hat gefragt, ob ich Lust habe, in diesem Format mitzuwirken. Und ich war so überrascht, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, okay, ich bleibe beim Romanschreiben. Und jetzt plötzlich sehe ich meinen Namen in Zusammenhang mit dem Theatertreffen. Das ist sehr, sehr spannend.
Vielleicht kommen wir an das, was Sie da durchgemacht haben, vermittels des Stücks noch ein bisschen ran. Es geht um eine Frau, Nora, die kurz vor ihrem Einbürgerungstest in Deutschland steht. Und dann schaut sie eines Abends ausgerechnet Tatort und verliert in diesem Moment ihr Deutsch. Also sie kann auf einmal kein Deutsch mehr, sie versteht nichts mehr. Das ist natürlich ganz furchtbar für sie, aber zugleich zwingt es Nora auch, genauer hinzuschauen, auf andere Dinge zu schauen, auf ihr Leben, auf dieses Land auch. Ist das gewissermaßen so eine produktive Verunsicherung, die da passiert?
Auf jeden Fall. Für Nora ist es auf jeden Fall produktiv. Also es ist auch eine Freundin in dem Stück, die immer mal wieder mit Nora kommuniziert. Und diese Freundin, die heißt Huda, sie schaut sehr kritisch auf Deutschland. Huda ist selbst Kurdin und versucht immer mal wieder Nora zu zeigen, dass egal wie sehr man versucht, sich zurückzuhalten und sich anzupassen, gibt es halt Probleme und es ist besser, man versucht, diese Probleme anzugehen. Und deswegen, als Nora die Fähigkeit verliert, Deutsch zu verstehen, Deutsch zu reden, wird sie dann gezwungen, sich mit anderen Problemen aus ihrem Leben auseinanderzusetzen. Das sollte auf jeden Fall zum Nachdenken anregen.
Jetzt ist ja dieses Verhältnis zur deutschen Sprache in dem Stück auch ein ziemlich komplexes. Deutsch wird einmal als unforgiving beschrieben, als gnadenlos, würde man vielleicht sagen, gnadenlos, unverzeihlich.
Fehler werden gewissermaßen stärker gewichtet als Verständigung, also ja. Könnte man ja sagen. Gehört man in Deutschland am Ende nie so ganz dazu, wenn man zum Beispiel einen falschen Artikel verwendet?
Ich möchte das nicht behaupten, weil ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die einem suggerieren wollen, entweder sie werden nie richtig dazugehören, egal was sie machen. Viele schwarze Menschen kennen das oder People of Color, dass sie immer mal wieder gefragt werden, woher sie kommen. Und diese Frage suggeriert, dass man ja von irgendwo anders auf jeden Fall herkommt. Und es schwingt immer mit, und wann gehen sie zurück. Und das sind oft Menschen, die keine andere Sprache sprechen als Deutsch. Sind in Deutschland geboren, aufgewachsen, kennen nichts anderes. Und deswegen ist diese Frage irgendwie absurd. Und ich glaube aber, ich möchte zu den Menschen gehören, die Deutschland als ein Einwanderungsland verstehen, seit eh und je. Es gibt immer Menschen, die hier ein- und auswandern. Das gehört dazu. Und dazu gehört auch, dass Menschen die Sprache lernen und die sprechen es vielleicht mit einem leichten Akzent. Vielleicht bringen sie der, die das durcheinander. Ist es aber letztendlich, Sprache ist ein Mittel zum Zweck. Also es geht darum, dass wir ins Gespräch miteinander kommen, Sachen kaufen können, die Kinder in die Schule gut bringen können. Also es geht um Verhandlungen miteinander und das ist total menschlich. Und ich sage sogar, Menschen, die Deutsch mit einer Aussprache haben, die halt nicht in Deutschland zu verorten ist, das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass sie sich bemüht haben, hier anzukommen und dazu zu gehören. Ja, das ist eine Leistung, die eigentlich zu schätzen sein sollte.
Ich habe das Gefühl, dass es in dem Stück so mehrere Grenzen gibt, entlang derer Zugehörigkeit verhandelt wird. Also eine wichtige weitere, die auf so einer Metaebene stattfindet, wo ein Narrator auftritt, eine Erzählerin und eine Figur namens Bert, bei der man vielleicht auch nicht an Bertolt Brecht denken könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Auf dieser Ebene geht es dann plötzlich um Antisemitismus.
Ja.
Und es geht darum, dass der Narrator, die Narrator, selber unter Antisemitismusverdacht stand und deswegen gecancelt wurde und sagt, naja, also da hätte man schon mal ein bisschen genauer hinschauen können. Mhm. Und Bert sagt, das ist nur konsequent. Was bedeutet diese Debatte für Sie in diesem Stück?
Ja, das war natürlich. Ich habe ja gesagt schon, dass ich dieses Stück vor ein paar Jahren geschrieben hatte. Ich stand ja selber unter Antisemitismusverdacht, denn ich wurde für einen Preis nominiert, dieser Peter-Weiß-Preis Ende 23. Und da stand Deutschland und die ganze Welt noch sehr unter dem Eindruck vom 7. Oktober. Und als es bekannt wurde, dass ich diese Nominierung habe, wurde ein Blogartikel gepostet, wo bekannt gegeben war, dass ich eine Petition vor einigen Jahren unterschrieben habe. Also das stand überhaupt nicht in Zusammenhang mit dem 7. Oktober. Aber weil diese Petition von einer Gruppe namens Artists for Palestine UK war, dann wurde da genauer hingeschaut und plötzlich stand ich im Sturm von BDS-Vorwürfen. Ich wusste kaum, was BDS überhaupt ist und plötzlich war ich das Gesicht dafür. Und ich war unglücklicherweise aber gerade im Ausland. Ich war in Australien, als das passierte. Deswegen wurde das sehr brisant, weil ich habe auch wahrgenommen, dass es Diskussionen gab, was die Konsequenzen sind für Menschen, die doppelte Staatsangehörigkeit haben und Antisemitismusvorwürfe bekommen. Zum Beispiel, dass ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit weggenommen werden kann. Und ich dachte die ganze Zeit, was passiert? Also darf ich jemals wieder nach Deutschland rein? Und das war eine sehr beängstigende Zeit und auch eine gnadenlose Zeit. Es war wichtig für viele Menschen aus Deutschland aus verständlichen Gründen, dass es klargestellt wird, dass wir Antisemitismus überhaupt nicht tolerieren. Und da bin ich auch. Ich toleriere das nicht. Ich will aber nicht sagen, ich bin aber keine Antisemitin. Ich habe jüdische Freundinnen und so weiter. Ich halte das nicht für den richtigen Weg, das alles von sich zu weisen, denn ich bin ein Produkt dieser Gesellschaft. Obwohl es diese Sensibilisierung gibt und obwohl es Schulklassen gibt, die jedes Jahr in die Gedenkstätten gehen und so, trotzdem sind wir als Menschen irgendwie, wir lesen Sachen, wir nehmen Bilder auf, wir haben das gemerkt mit Dokumenta dieses Skandal um Dokumente, dass es Antisemitismus gibt in der Bildsprache und in wörtlicher Rede und so. Und deswegen, ich wollte mich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Mhm. Es war ein schwieriger Balanceakt. Wie kann man da sich positionieren und klar äußern, ohne in sämtlichen Fettnäpfchen zu treten? Darum geht's auf der rechten Seite oder on the right side.
Mhm. Jetzt stellen Sie Ihr Stück beim Berliner Theatertreffen vor, im neuen Format Mehr Drama. Da geht es, ich hatte es eingangs gesagt, um aufstrebende DramatikerInnen, die von renommierten AutorInnen nominiert werden. Jetzt sind Sie aber Bachmann-Preisträgerin, Sie haben Romane geschrieben, Sie sind bei einem renommierten Verlag, Sie sind selber eine etablierte Autorin. Wie finden Sie sich da wieder in diesem Format als aufstrebende Dramatikerin?
Ich finde es super spannend. Ich bin sehr glücklich über die Einladung. Wie gesagt, ich war echt überrascht und dann dachte ich, okay, ich bin immer dafür zu haben, so neue Sachen auszuprobieren. Und beim Theater finde ich so spannend, dass es so eine Art Gruppenarbeit ist. Es gibt so diese Redewendung, many cooks spoil the broth.
Mhm.
Ja,
aber viele Köche verderben den Brei.
Brei.
Ja.
Ja, Brei. Anyway, ich bin kein Fan von Brei. But anyway, ich wollte sagen, das passt meiner Meinung nach für Theater nicht. Also ich finde es so spannend beim Theater, dass ich als Autorin dieses Stück abgebe und dann ich kann in, I don't know, 6 Wochen, 9 Wochen zuschauen, was die KünstlerInnen damit gemacht haben, was sie umgesetzt haben. Und das finde ich sehr faszinierend.
Wird es ganz bestimmt on the right side, auf der rechten Seite. Das Debütstück von Sharon Dodua O'Toole wird am 15. Mai beim Berliner Theatertreffen in einer Lesung präsentiert. Und gerade ebenfalls erschienen ist auch ihr neuer Roman, der heißt So in etwa ist es geschehen. Sharon Dodua O'Toole, vielen Dank für den Besuch hier bei Rang 1.
Ich danke.
Der Heidelberger Stückemarkt, das Festival für aktuelle Dramatik, lädt jedes Jahr ein anderes Gastland ein und präsentiert nicht nur bemerkenswerte Produktionen aus diesem Land, sondern auch junge AutorInnen, die ihre neuesten, noch unveröffentlichten Stücke mitbringen. In diesem Jahr ist das Gastland Kanada. Den gelassenen Riesennachbarn der USA mit seinen atemberaubenden Landschaften assoziieren wohl nur wenige mit einer lebendigen und engagierten Theaterszene. Die gibt es in Kanada aber auf jeden Fall, wie Marie-Dominique Wetzel erfahren hat.
Auf der Bühne sieht man nur die Front eines kleinen, niedrigen Hauses. Durch das Fenster schaut man in einen Wohnraum. Stimmen sind zu hören, sie scheinen aus dem Radio zu kommen. Sie warnen vor Schneestürmen und herumstreuenden Eisbären. Mal hört man Französisch, mal Englisch, mal eine Sprache der Ureinwohner Kanadas. Mit ihrer poetischen und eindringlichen Theaterproduktion Alapi geben die Regisseurin Laurence Dauphinet und die Radiokünstlerin Marie-Laurence Rancourt der indigenen Bevölkerung eine Stimme. Eine Stimme, die auch im heutigen Kanada immer noch viel zu selten gehört wird. Jahrhundertelang wurden die Ureinwohner Kanadas unterdrückt, ausgebeutet, ihrer Kultur und Sprache beraubt. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr kanadische DramatikerInnen, die sich mit diesem dunklen Kapitel beschäftigen. Émilie Monet, die jetzt nach Heidelberg eingeladen wurde, erzählt zum Beispiel in ihrem neuesten Theatertext Marguerite Le Feu von einer mutigen Sklavin, die 1740 in Montreal vor Gericht dagegen klagte, dass sie nach Martinique auf eine Plantage verkauft werden sollte. Ich war vollkommen überwältigt, als ich von Marguerites Geschichte erfuhr. Ich wusste nicht, dass auch Ureinwohner Kanadas als Sklaven in die Karibik verschifft wurden und dass Marguerite Duplessis den Mut hatte, dagegen zu klagen. Was für eine Geschichte. Und die Leute sollten sie kennen. Dass Theaterstücke von der kolonialen Vergangenheit und den damit verbundenen Verbrechen an der indigenen Bevölkerung erzählen, ist in Kanada eine relativ neue Entwicklung, sagt Frank Weigand, der seit vielen Jahren kanadische AutorInnen übersetzt und regelmäßig das Land bereist. Doch inzwischen nehme man in den Theatern die Verantwortung für das, was geschehen ist, sehr ernst, erklärt der Übersetzer.
Bei egal welcher Theateraufführung in Kanada gibt es ein sogenanntes Land Acknowledgement, also wo man im Theater vor der Aufführung zum Publikum sagt, wir sind uns alle bewusst, dass wir hier auf illegal besetztem Land Theater machen und wir wollen uns bei der und der indigenen Nation dafür entschuldigen.
Frank Weigand hat als kuratorischer Berater des diesjährigen Heidelberger Stückemarkts dafür gesorgt, dass bei dem Festival die wichtigsten Themen der kanadischen Gegenwartsdramatik auf die Bühne kommen. Neben der kolonialen Vergangenheit sind das vor allem Kapitalismuskritik und Klimakollaps sowie Fragen nach Identität aus feministischen und queeren Perspektiven. In der Produktion Surveiller et Punir, zu Deutsch überwacht und bestraft, geht es zum Beispiel um die Hasskommentare im Internet, denen die queere Musikerin Safia Nolin aus Quebec andauernd ausgesetzt ist. Regisseur Philippe Cyr hat sie gemeinsam mit der Künstlerin zu einer beeindruckenden Performance verarbeitet. Ein maskierter Chor singt die grauenhaften Hasskommentare wortwörtlich in schier endlosen Schleifen, wobei Safia mit auf der Bühne steht, was kaum zu ertragen ist. Seine Absicht war es, erklärt Regisseur Philippe Cyr, dass die Beleidigungen und Drohungen künstlerisch verfremdet und durch die ständige Wiederholung ad absurdum geführt werden.
Das Theater ist ein exzellenter Ort, um über Hass und Hetze im Internet und in der Gesellschaft zu sprechen. Denn das Theater ist ein Ort, wo wir Empathie üben können. Zuerst wird das Publikum all die Hassbotschaften hören, das ist furchtbar, aber durch die Musik und die Spielszenen erobert sich Safia den Raum und das Publikum steht hinter ihr, solidarisiert sich mit ihr. Und das ist eine sehr wichtige Sache.
Solche Produktionen würden auch immer mehr junge Leute für das Theater begeistern, sagt Philippe Cyr. Natürlich gibt es in Kanada nicht nur progressive Bühnen. Viele würden gefälliges Theater anbieten, weil sie dann mehr Publikum ziehen und sich leichter finanzieren können. Denn in Kanada werden die Theater höchstens zu einem Viertel von der öffentlichen Hand finanziert. Den Rest müssen sie selbst erwirtschaften oder durch Sponsoren einwerben. Aber es gibt inzwischen dennoch viele Theater, die sich als Orte für gesellschaftspolitische Debatten begreifen, betont die Autorin Émilie Monet. Ich glaube, das Theater kann Menschen zusammenbringen. Ein Theaterbesuch ist ja schon ein Gemeinschaftserlebnis und erreicht die Menschen eben auch auf einer emotionalen Ebene, die oft mehr bewirken kann als politische Debatten. Ich glaube, das ist die besondere Stärke dieser Kunstform, dieses Mediums.
Kanada ist Gastland beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt. Heute und auch morgen noch steht dort die kanadische Theaterszene mit Lesungen und Talks im Fokus.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Dramatikerin Gerhild Steinbuch. Ihre geniale Stelle hatte mit einem ganz speziellen Unbehagen zu tun.
Meine geniale Erfahrung am Theater war eine Arbeit am Burgtheater von Ulrich Rasche während Corona. Das war für mich ein besonderer Moment, weil das natürlich eine starke Artikulation hatte bei den SpielerInnen, es aber Corona war und das tatsächlich das einzige Mal war, dass die vordersten Plätze und die teuersten Plätze dann die Plätze waren, die sich, glaube ich, gewünscht haben, sie würden nicht da vorne sitzen. Und aus den hinteren Plätzen man dann diese doppelte Seherfahrung hatte. Die Ulrich Rasche-Aufführung, aber auch quasi das Bewusstsein der Leute in den ersten Reihen, dass wir uns in der Pandemie befinden und sie einfach Aerosolen ausgesetzt sind.
My real, real life. My hot, hot wife.
Die Leute in der ersten Reihe hatten Angst, angespuckt zu werden, während die billigeren Plätze dann einfach die Aufführung genießen konnten. Das hat doch nochmal dieses Prinzip Theater, dass auch in den ersten Reihen natürlich die Karten sehr teuer sind, nochmal auf so eine ganz spannende Weise für mich, finde ich, gezeigt und dann an diesem Abend auch umgedreht.
Gerhild Steinbuch über die Infektionsgefahr auf den besten Plätzen, damals während Corona. Ganz schön surreal war das. Und Rang 1 geht damit zu Ende. Janis Elbira sagt, danke fürs Zuhören.